Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch heute sind wir wieder da. Hallo, Jens.
Ja, hallo Axel, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ja, was hast du heute ausgepackt? Was besprechen wir heute?
Ja, du hast was ausgepackt heute. Und
ah, ich war's.
Du warst und du hast mich in eine Recherche gestürzt zu drei interessanten Markern, die wir heute etwas näher beleuchten wollen, weil die wohl ein enormes Potenzial haben für das Verständnis von biologischem Alter, Stressbelastung und auch systemischer Regulation. Und da haben wir uns heute einmal den GDF-15-Marker rausgesucht. Was ist das? Der nennt sich Growth Differentiation Factor 15. Der Jens wird das gleich näher erklären. Ich werde ein paar Fragen dazu stellen. Ein interessanter Marker. Dann werden wir uns heute Alpha-Kloto anschauen. Hört sich ganz,
bitte
ganz
nicht
verrückt.
Wegrennen jetzt.
Genau, nicht wegrennen. Nicht wegrennen. Hört sich aber wirklich interessant an. Da geht es auch, das ist ein Protein, da geht es um Anti-Aging. Ihr merkt heute, wir schauen uns die Marker an. Longevity ist ja auch wieder in aller Munde oder noch immer in aller Munde. Und da gehen wir einfach mal ein bisschen tiefer. Und dann schauen wir uns noch einen letzten Faktor an. Und zwar, der nennt sich BDNF. Übersetzt heißt das Brain-Derived Neurotrophic Factor. Und das ist ein Wachstumsfaktor für die Nervenzellen und den beleuchten wir heute auch ein bisschen näher. Wir steigen aber ein mit GDF-15. Ich gucke gerade mal hier in meine Aufzeichnungen, Jens. Lass uns doch mal reingehen. Was ist eigentlich GDF-15?
Ja, vielleicht muss man vorneweg schicken, dass die Labore, es gibt ja naturheilkundliche Labore oder umweltmedizinische Labore, die sich immer wieder auch neue Marker einfallen lassen, ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, sondern einfach immer wieder auf neue Marker stoßen und dann überlegen, wie kann man das in der Labormedizin dann auch sichtbar machen, mit welchen Assays und so weiter. Lohnt sich das dann überhaupt? Gibt es dafür eine Zielgruppe? Und was kostet das am Ende? Also wenn ein Laborparameter jetzt 350 Euro kostet, dann wird das natürlich nicht akzeptiert und dann macht es auch keinen Sinn, da einzusteigen. Aber du sagtest gerade, Longevity ist seit einiger Zeit in aller Munde, seit vielleicht 3 Jahren ungefähr. Und es wird auch in Zukunft in aller Munde sein, weil das einer der großen Megatrends ist. Also neben KI wird Longevity und vielleicht noch 2, 3 andere Themen die nächsten Jahre bestimmen. Denn wir werden, wie du weißt, ja immer älter als Gesellschaft. Und ich sag mal, die Sensorik in Bezug auf gesundes Altern steigt in der Gesellschaft. Das heißt, immer mehr Menschen stellen sich eben die Frage nach einer, ja, vielleicht nach einer anstrengenden Berufslaufbahn. So, jetzt bin ich Ende 50, Anfang 60. Ich möchte mit 70, 80 vielleicht noch Golf spielen. Ja, was kann ich tun präventivmedizinisch? Ich sehe das auch in meiner Beratung. Also es kommen immer wieder oder anders gesagt immer mehr Leute auf mich zu, die gar kein Problem haben, sondern die sagen, okay, können Sie mir mal die Dinge einordnen und vielleicht eine gewisse Ordnung reinbringen? Welche Supplements brauche ich wirklich? Liege ich mit meiner Ernährung richtig? Ich habe jetzt, was weiß ich, 5000 Podcasts gehört und Folge, keine Ahnung, 5000 verschiedenen Kanälen von irgendwelchen YouTube, selbsternannten YouTube-Experten.
Jens, dabei ist es doch nur wichtig, unseren Podcast zu hören. Also das reicht ja,
eben,
wenn...
Ja. Das reicht ja, wenn man unsere jetzt mittlerweile über 140 Folgen gehört hat, dann hat man schon einiges an Gesundheitskompetenz gewonnen. Ich will jetzt niemanden diskreditieren, aber wir haben ja im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, dass so die Lauten, die Marktschreier immer wahrgenommen werden. Und ja, wenn sie dann auch noch gepusht werden und dann zum Beispiel große Podcast-Kanäle wie Lanz Precht dann über Longevity sprechen, dann sollte man sich doch vielleicht lieber dort orientieren, wo Menschen auch Longevity leben und sich damit beschäftigen in der Praxis. Ich habe jetzt die letzten 18 Monate habe ich Ärzte, Heilpraktiker und Therapeuten in Longevity mit ausgebildet, mit einem Team. Wir sind jetzt fast am Ende dieser Ausbildung. Und Auch ich selber habe sehr, sehr viel darüber gelernt. Und klar, wenn man sich mit so einem Thema 2 Jahre beschäftigt, dann poppt natürlich hier und da immer mal wieder was Interessantes auf. Und ich bin jetzt vor kurzem eben über dieses neue Panel gestolpert, was das IMD-Labor in Berlin jetzt anbietet. Du hast es genannt, GDR15, sehr interessant, Kloto, BDNF. Und wenn man jetzt noch 2, 3, 4 andere Parameter dazu addiert, die schon etabliert sind, dann kann man daraus wirklich ein schönes Profil machen. Und jemand, der sich fragt, wo stehe ich denn jetzt eigentlich in Bezug auf Alterung? Bin ich jetzt in einem sozusagen gesunden Altersprozess oder bin ich in einem degenerativen Altersprozess? Ich sehe das zum Beispiel bei uns im Sportverein. Ja, also in dem Alter, wo wir sind, Axel, na, da hat man so langsam Angst vor Arthrose. Man hat Angst vor Erkrankungen, die vielleicht kommen könnten. Und wenn man eben eingeschränkt ist, dann kann man eben bestimmte Leidenschaften nicht mehr durchführen. Ja? Dann kann man eben vielleicht nicht mehr zum Golfschläger greifen. Man hat sich's dann verdient über die Berufszeit, hat sich vielleicht ein bisschen Geld zur Seite gelegt und ja, und plötzlich tauchen die ersten degenerativen Anzeichen an. Und das ist Lebensqualität mindernd. Und deswegen betreiben wir auch diesen Podcast, damit jeder für sich selber auch etwas rausgreifen kann, wo er sozusagen seine Gesundheit selber wieder mit in die Hand nehmen kann. Ja, und wenn man mal wissen möchte, wo man im Alterungsprozess steht, dann sind eben diese drei, die wir heute besprechen wollen, hochinteressant. Zum einen, weil sie eben relativ kostengünstig sind. Also wir sprechen hier pro Marker über 30 Euro und wenn man das gesamte Longevity-Panel dann untersuchen lässt über Vollblut, ja, das muss also über einen Arzt gehen, das kann man nicht über Plattformanbieter machen, dann ist vielleicht so 160, 180 Euro wirklich mal gut investiert, um einfach mal zu sehen, okay, wo stehe ich denn jetzt? Nicht nur rein körperlich, sondern auch mental. Du hast den Marker BDNF erwähnt. Ja, wir haben im Zuge der Alterung viele kognitive Einschränkungen, wenn man jetzt so an mild cognitive impairment denkt, also die Vorstufe von Alzheimer. Niemand möchte Alzheimer bekommen, aber alle haben natürlich ab einem gewissen Alter auch die Angst davor, dass es plötzlich eintritt. Meine Mutter zum Beispiel hat gerade eine Freundin verloren, die lange Jahre in diesem Alzheimer-Stadium war und die sich dann immer mehr Zettel aufkleben musste und in ihrem Alltag nicht mehr klarkam. Die hat bis zum Schluss dann noch zu Hause gelebt, aber eben mit sehr viel Hilfe durch Angehörige, Freunde und so weiter. Und dann hat es noch funktioniert. Also Axel, gerade wir beide und alle Zuhörer, wir wollen natürlich, dass wir 100 werden, aber 100 bringt mir nichts, wenn ich davon 30 Jahre irgendwo im Rollstuhl sitze und nichts mehr verstehe und nichts mehr kapiere und nicht mehr am Leben teilnehmen kann. Wir sind ja hungrig, wir sind neugierig, wir machen täglich unseren Sport, wir wollen, dass die Gelenke funktionieren, dass wir uns nicht überlasten und dass wir die Belastbarkeit, ganz wichtiges Wort finde ich, dass wir die Belastbarkeit nicht unbedingt immer weiter steigern. Das haben wir in unseren 20ern und 30ern gemacht. Da haben wir versucht, in so Peak Performance zu kommen. Heute geht es ja mehr darum, diesen Leistungszustand auch zu halten. Ja, da haben wir schon über V2 Max gesprochen. Wir haben über metabolische Parameter gesprochen. Und heute wollen wir eben mal über diese ganz wichtigen Longevity-Marker sprechen.
Ja, und vor allen Dingen darf es nicht vergessen, also wir sprechen gleich ja über GDF15, was natürlich auch Stressbelastung angeht. Und vielleicht ist es auch gut, mal etwas loszulassen. Also nicht nur an etwas festzuhalten, sondern auch mal was loszulassen, auch wenn man älter wird oder klüger, dass man auch mal Sachen lässt oder Sachen weglässt und nicht von jedem Termin zu jedem Termin läuft. Sich nicht dauernd immer nur von Social Media berauschen lässt, sondern wirklich sich vielleicht mal konzentriert, fokussiert auf seine Gesundheit, die du gerade gesprochen hast, die wir dann natürlich bis zum hohen Alter durchhalten wollen oder erhalten wollen. Vor allen Dingen gerade, du hast gesagt, nicht mit irgendwelcher Hilfe und vor allen Dingen auch ohne Medikamente durchzukommen. Was nützt uns das, wenn wir 100 werden, aber jeden Tag 30 Pillen nehmen müssen? Ist ja auch kein angenehmes Leben.
Ja, und lass mich einen Satz danach zu sagen, die mentale Also der mentale Faktor, ja, das merken ja auch immer mehr Menschen und ich sage mal, die Yogakurse sind voll, Meditation, all die Themen, die man immer vielleicht früher so ein bisschen belächelt hat, die sind heute ja sehr präsent. Sie sind, werden akzeptiert, sie werden immer mehr thematisiert, auch selbst in sehr hierarchischen Disziplinen, wenn wir zum Beispiel an Sportarten denken, wie zum Beispiel Fußball, da hat man nie über Depressionen gesprochen. Auf einmal ist das Thema präsent und ja, inzwischen gibt es Mentalcoaches, die sich damit beschäftigen und so weiter. Und viele dieser Entgleisungen, sage ich mal, na, wo also einfach die Waage immer mehr durchhängt, wo immer mehr Belastung durchhängt und weniger Regeneration stattfindet, da leidet eben auch Seele und Geist darunter. Und ich habe vor kurzem in einer Beratung mit einer Gynäkologin darüber gesprochen und habe ihr gesagt, dass wir ja alle so mehr oder weniger im Hamsterrad sitzen, ja, immer mehr Leistung, wir versuchen immer mehr rauszuholen und so weiter. Auf der anderen Seite vernachlässigen wir die Regeneration. Und ich war jetzt längere Zeit in Afrika und da beobachte ich das immer. Da wird nämlich von der weißen Bevölkerung immer kritisiert, dass die afrikanische Bevölkerung ja so unorganisiert ist und so wenig plant und so in den Tag hineinlebt, ja, will ich mal sagen. Das ist doch genau das, was wir dann im Urlaub suchen. Ja, wenn wir im Urlaub sind, dann wollen wir keinen Termin haben. Dann wollen wir am Pool liegen. Dann wollen wir mal schauen, was wir jetzt an dem Tag mal gerade so machen. Wir wollen auch nicht groß planen, zumindest geht mir das so. Ich will dann ein Buch lesen und mal gucken, ja, mal will ich dann zum Mittagessen gehen und einfach mal die Füße hochlegen. Und das ist genau das Problem, was wir heute in unserer Gesellschaft haben. Wir haben Overload, mentalen Overload, aber auch körperlich zum Teil, wenn man an Sportler denkt. Und auf der anderen Seite fehlt uns einfach das Thema Regeneration, psychoemotional, aber auch, naja, wenn man eben leidenschaftlicher Sportler ist, dann eben auch mal die körperliche Erholung, weil, auch das habe ich vor kurzem mal in einem meiner Seminare gesagt, Adaptation, du kennst den Begriff noch aus der Sportphysiologie, Adaptation, also Anpassung des Systems, Anpassung von Gewebe, Anpassung von Muskulatur, Knochen etc. und Inflammation. Diese beiden Dinge liegen sehr, sehr eng zusammen. So, und wenn man ein bisschen über den Rubikon geht und sozusagen etwas mehr überlastet, dann habe ich plötzlich eine Verletzung, ich habe eine Entzündung, ich habe eine Schwellung. Und im übertragenen Sinne kann mir das auch auf der kognitiven Ebene passieren. Ja, ich habe eine kognitive Überlastung. Wir werden gleich über BDNF sprechen, wie wichtig dieser Faktor ist. Und wir glauben immer, Axel, auch das thematisieren wir immer auch in unserem Podcast, dass es dafür die Pille gibt, dafür gibt es die Supplement. Ja, ich brauche nur das und das Supplement nehmen und dann ist die Welt wieder gut. Da muss ich ganz häufig in der Beratung sagen, es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber es ist eben nicht alles gut. Wir können mit Supplements natürlich viel Gutes tun auf der einen Seite, aber wir werden damit die Waage, die so durchhängt mit dem Stressload, die werden wir damit auch nicht 100% in die Homöostase wieder zurückbringen. Das ist so ein bisschen so ein Irrglaube. Wir müssen, wenn wir hochgradig belastet sind, durch was auch immer, müssen wir uns selbst hinterfragen und überlegen, was kann ich in meinem Leben ändern? Und wenn man das selber nicht hinterfragen kann, dann hilft manchmal ein Coach, ein Berater, ein Gesundheitscoach, wie auch immer man den dann beschreibt, der einfach mal von außen auf das System schaut. Denn wir, Axel, sind ja nicht nur ein biologisches System, wir sind ja nicht nur ein zelluläres System, sondern wir sind ein systemisches Wesen, wir sind ein Sozialwesen, wir haben unsere Kontexte und in diesen Kontexten, da haben wir häufig sehr viel Stressload. Ich will nur mal ein Beispiel geben, auch das sollten wir mal in dem Podcast nochmal thematisieren, kannst du dir gleich mal notieren, ist das Thema innere Kündigung. Ja, Axel, wie kann es sein, dass man von Montag bis Freitag und das über Jahre an einen Arbeitsplatz fährt, den man eigentlich innerlich schon längst gekündigt hat? Wäre für mich eine Horrorvorstellung. Warum? Weil ich gucke doch nicht auf die Uhr am Montag, wann Freitagmittag ist und ich kann endlich die heiligen Hallen verlassen.
Ein gutes Thema. Da kümmern wir uns noch drum, Jens. Aber jetzt
Bisschen abgeschweift, aber.
brechen wir unsere kleine Plauderei ab an der Stelle, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die warten jetzt natürlich sehnsüchtig schon darauf, was sind denn jetzt endlich diese drei Faktoren oder diese drei Marker, die ihr mir da schon seit einer Viertelstunde ankündigt. Deshalb gehen wir jetzt auch mal direkt rein und machen das mal ein bisschen zackig heute. Was ist GDF-15, Jens? Lass uns direkt reingehen.
Ja, GDF15 ist ein, also du hast es schon erwähnt, Gross Differentiation Factor 15. Kann man im Vollblut messen, kostet im Labor 29 Euro, also kann sich jeder auch theoretisch leisten. Ist ein stressinduziertes Zytokin. Also Zytokine sind ja Botenstoffe des Immunsystems. Und es ist ein sehr sensitiver Marker für eine mitochondriale Dysfunktion. Da sprechen wir auch häufiger drüber. Es gibt andere Laborparameter, die das bestimmen können. Aber dieser Marker zeigt uns sehr schön an, wie wir gerade energetisch aufgestellt sind. Ja, haben wir viel Energie, dann funktionieren unsere Mitochondrien. Haben wir wenig Energie, dann haben wir entweder mitochondriale Dysfunktionen auf der Basis zum Beispiel von Mikronährstoffdefiziten oder eben auch von Trainingsdefiziten. Ja, weil wie du weißt, ne, Mitochondrien werden stimuliert, die haben ja eine eigene DNA, die werden stimuliert dadurch, dass eben eine Hypoxie, also eine Unterversorgung von Sauerstoff kurzfristig dafür sorgt, dass eben mehr Mitochondrien gebaut werden. Und dafür brauchen wir Training, dafür brauchen wir Sauerstoffschuld, hat man in der Sportwissenschaft gesagt. Und wenn dieser Prozess länger andauert, ja, Sport führt zu einer kurzfristigen Hypoxie, was dann die Anpassung induziert, wodurch wir dann eben uns besser aufstellen, energetischer werden. Aber wenn diese mitochondriale Dysfunktion, wenn die über längere Zeit anhält, ja, dann, und das ist relativ neu, dass wir diesen Faktor haben und hier spezifisch die Mitochondrien auch messen können, weil wenn der Radikalstress ansteigt, Freie Radikale entstehen durchs Atmen, freie Radikale entstehen durch Rauchen, durch Inhalation von Umweltgiften, aber freie Radikale können auch nach dem Sport entstehen und so weiter oder im Sport selber. Das heißt, wir müssen diese ROS, die Reactive Oxygen Species, immer wieder abbauen durch Antioxidantien. Haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, Vitamin C und so weiter. Und wenn ROS, wenn das hochgeht, dann geht der ATP-Spiegel runter. Das heißt, wir haben weniger Energie. Und wenn weniger Energie aus den Mitochondrien kommt, dann steigt der GDF-15-Spiegel. Es ist also praktisch ein Stresssignalprotein aus einer bestimmten Proteinfamilie, das ist jetzt egal, der uns direkt Hinweis gibt, wie gut sind wir über längere Zeit energetisch aufgestellt. Ja, und GDF-15 wird immer dann gebildet, wenn Zellen über eine gewisse Zeit unter Stress kommen, also oxidativer Stress, Entzündungsstress, Gewebeschäden und so weiter. Und die finden natürlich auch im Alter statt. Ja, da könnten wir jetzt ein bisschen länger noch drüber sprechen, was da genau passiert, zellulär. Aber wir kennen vielleicht ja den Begriff oder haben ihn auch sicherlich schon mal erwähnt hier in unserem Podcast des Inflam-Agings, des Entzündungsalterns. Das heißt, mit zunehmendem Alter steigen Entzündungsprozesse im Gewebe an. Und wenn der Entzündungsload ansteigt, dann steigt eben auch GDF15 an. Und deswegen ist GDF15 so ein schöner, billiger, günstiger Marker, um zu sehen, wo ich denn eigentlich wirklich stehe.
Jetzt kommt jemand und sagt, Jens, alles klar, habe ich kapiert. Ich würde ihn gerne messen lassen. Was sind denn gute Werte oder was sind schlechte Werte?
Also bei GDF15 ist es so, dass wenn die Werte hochgehen, dann ist das negativ. Also es ist nicht gut, sondern negativ. Und wenn sie runtergehen, dann ist das sehr positiv. Und ich habe jetzt die genauen Parameter gerade nicht im Kopf. Das kann man dann bei den Laboren erfragen. Aber das Gute ist, dass GDF15 wissenschaftlich sehr gut untersucht ist und sehr stark korreliert, zum Beispiel nicht nur mit dem Thema mitochondrielle Dysfunktion, sondern auch mit Frailty. Frailty ist ja Gebrechlichkeit. Ja, und Gebrechlichkeit ab einem gewissen Alter, wenn wir so über 70, 75, ja, dann kommt so Osteoporose dazu. Und wenn wir dann einen Knochenbruch haben, dann wird es manchmal für den Operateur schwierig, da noch eine Hüfte einzubauen. Oder, was man ja ganz häufig sieht, dass Menschen einen Oberschenkel-Halsbruch haben und dann praktisch aus dem Krankenhaus nicht mehr rauskommen, weil zwar die Hüfte dann repariert wurde, aber so viel Komorbiditäten da sind, dass ja, der Mensch, der Körper eigentlich eine riesige Baustelle ist. Und in Bezug auf Alterung auch noch interessant, dass GDF15 ist korreliert worden mit den epigenetischen Uhren. Diese epigenetischen Uhren haben wir schon mal thematisiert in einem Podcast. Da ging es um die Horvath Clock, also um diese Telomerverkürzungen und so weiter. Die haben wir auch in einem Podcast schon mal thematisiert. Auch das kann man im Labor messen. Und das Schöne ist, dass mit diesen großen, gut untersuchten Uhren, die vier, fünf führenden Uhren, das GDF15 damit sehr, sehr gut korreliert. Und das macht es natürlich spannend für die Longevity-Forschung.
Auf jeden Fall, hört sich ganz spannend an. Du hast gesagt, wenn der GDF15 niedrig ist, was heißt, dann ist er gut. Was heißt denn, oder wie kann ich den GDF15 denn verbessern? Also wie kann ich den denn senken, wenn ich jetzt meinetwegen ein Ergebnis habe, das relativ hoch ist oder moderat erhöht ist? Was kann ich da tun?
Ja, komme ich gleich zu. Vielleicht noch kurz ein paar molekularbiologische Hinweise. Also GDF15 wirkt über einen bestimmten Rezeptor, der vor allen Dingen auch im Hirnstamm lokalisiert ist. Hirnstamm ist ja der Teil des Gehirns, wo sehr viel Grundregulation stattfindet. Also zum Beispiel Appetit, Stressverarbeitung, Blutdruck, all das ist so Hirnstammfunktion. Und das Schöne ist, dass das erklärt, warum bei chronischem Stress, wenn ich also sehr stark unter Stressload bin, warum man zum Beispiel ungewollt Gewicht verliert. Das haben wir ja bei Erkrankungen, die degenerativ sind, zum Beispiel Alzheimer oder auch Krebserkrankungen, wo man dann plötzlich einen höheren Gewichtsverlust hat. Das hängt zum einen damit zusammen, dass eben zum Beispiel ein Tumor sehr gefräßig ist und viel Energie abzieht im System. Auf der anderen Seite aber eben die Appetitregulation auch eingeschränkt ist. Und dadurch wir weniger Appetit haben, weniger Nahrung aufnehmen. Und das ist natürlich kein guter Zustand. Auch da ist GDF15 ein sehr, sehr guter Marker, der uns da kluge Hinweise gibt. Man hat das auch korreliert mit Frailty, wie lang denn dieser Marker überhaupt uns Hinweise darüber gibt. Und man kann bei GDF15 sagen, es ist auch ein Langzeitprädiktor auf die Gebrechlichkeit. Das heißt, wenn wir also mit 50 sehen, dass GDF15 schon hoch ist, dann ist das ein sehr guter Voraussagewert, wie wir denn mit 60, 65, wenn wir dann mal in die verdiente Rente übergehen, dann, ja, wie wird der Bayer sagen, beisammen ist, ja, also wie wir dann von der Fitness her aufgestellt sind. Und um deine Frage zu beantworten, es ist interessant, wenn man sich mit diesen Markern beschäftigt, wir kommen ja gleich noch zu CLOTO und BDNF, dass wir, Axel, immer wieder zu den gleichen Themen kommen. Immer wieder. Ja. Und wir haben ja gerade wieder auch eine ganz große Präventionsdiskussion. Ja. Einer unserer damaligen Professoren an der Deutschen Sporthochschule, der Ingo Frohböse, hat da gerade eine Aktion, wo er fordert, Prävention muss ins Grundgesetz. Ja, finde ich auch. Ich unterstütze auch diese Initiative. Allerdings sollte Prävention dann nicht heißen, noch mehr Impfungen, noch mehr Cholesterinsenker, noch mehr Medikamente. Wir haben ja gerade wieder eine aktuelle Diskussion, auch was im Gesundheitswesen alles wieder gespart werden muss. Und Axel, das ist ja dein großes Thema. Ich habe wieder den Kopf geschüttelt vom Fernseher, weil es nämlich dann wieder heißt, okay, mehr Zuzahlungen, Ärzte werden beschnitten, aber die Pharmaindustrie geht wieder leer aus. Ja, die kann dann so weitermachen wie bisher. Sowas ärgert mich.
Aber jetzt nochmal darauf zurückzukommen, wir sind immer bei den gleichen Themen. Wie kann man den Faktor verbessern? Natürlich mit den Basics. Wir hatten es eben auch schon, Supplemente. Du hast gesagt, man kann mit Supplementen viel tun, aber wenn die Basics nicht stimmen, das heißt, wenn Bewegung, wenn Ernährung, wenn der Lebensstil nicht stimmt, dann hat eigentlich auch die ganze Nahrungsergänzung keinen wirklichen Sinn, wenn, wie gesagt, Ernährung, Schlaf gehört dazu. Wir hatten es gerade gesagt, gerade im Schlaf regeneriert das Gehirn am allermeisten. Da wird der ganze Mist vom Vortag verarbeitet, sodass man am nächsten Tag wieder frisch aus dem Bett steigen kann. Und wenn da halt dem nicht genügend Raum gegeben wird, dann macht auch das beste Supplement nichts mit einem. Von daher,
Ja, zwei Sätze dazu, Axel.
ja klar.
Deswegen heißt es ja auch Nahrungsergänzung. Es soll die Nahrung ergänzen. Und wenn wir über die Basis sprechen, dann sind wir beim Lebensstil. Also
Genau.
Nahrungsergänzung auf einem schlechten Lebensstil, der macht überhaupt, ja, der macht schon auch Sinn, aber der ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, das ist wirklich Quatsch. Dann kann ich mir viel Investitionen auch sparen. Dann investiere ich das Geld lieber in gesunde Lebensmittel, als jetzt schlechte To-Go-Nahrung mit irgendwelchen Supplements auszugleichen. Das kann man nicht so pauschal sagen, weil natürlich man auch eine schlechte Ernährungssituation durch einige Supplements deutlich verbessern kann. Aber was du erwähnt hast, ist ganz wichtig, nämlich dass GDF15 korreliert, wissenschaftlich korreliert, zum Beispiel mit Grip Strength. Grip Strength, also Griffkraft, ist einer der zwei, drei wesentlichen Faktoren, die uns darüber Hinweis oder Hinweis geben darüber, wo wir denn eigentlich bezogen auf die Alterung denn tatsächlich stehen. Griffkraft und VO2 Max. Und ich wette, 99,9% unserer Hörer haben ihre Griffkraft noch nie gemessen. Und ich wette, Axel, 99,9% unserer Hörer oder Zuhörer kennen ihre VO2 Max nicht. So, das bedeutet, wenn wir über Prävention nachdenken, dann müssen wir auch über die richtigen Parameter nachdenken. Denn wie du gerade richtig gesagt hast, GDR15 korreliert mit Griffkraft, mit Lungenfunktion und mit Entzündungsstatus. Und das sind genau die wesentlichen Themen, die wir brauchen, wenn wir wissen wollen, wo wir im Alterungsprozess letztendlich stehen.
Gutes Stichwort Griffkraft. Wenn das einer mal zu Hause, also es gibt natürlich Geräte, die man sich besorgen kann, die sind auch wirklich nicht teuer, da kann man die Griffkraft messen. Können wir auch verlinken. Ein kleines Gerät gibt es halt bei großen Versandhändlern eures Vertrauens. Da kann man die bestellen, kosten wirklich nicht viel. Aber wenn man das mal ein bisschen trainieren will, einfach sich mal eine Reckstange oben oder eine Stange irgendwo am Spielplatz einfach mal dranhängen. Und das Ziel, vielleicht mal so eine Minute zu hängen, einfach nur mal zu gucken, wie lang eine Minute ist.
Also man sollte, wie wir ja immer sagen, einfach die Möglichkeiten des Alltags nutzen, ja, und nicht alles vermeiden. Das ist halt unser Problem, dass wir alles vermeiden. Wir nehmen die Rolltreppe statt die Treppe. Warum nimmst du die Treppe nicht? Und nimm doch jede dritte Treppenstufe, dann hast du auch noch eine Kniebeuge. Ja, dann hast du einen Ausfallschritt gemacht und so weiter. Also das ist, da geht uns eben sehr, sehr viel Fitness verloren, körperliches Potenzial verloren. Und vielleicht noch mal ein bisschen, um dem auf die Marker zurückzukommen. Also GDR15 hat zu abschließend gesagt noch einen großen Vorteil, denn es reagiert sehr früh im Vergleich zu klassischen Entzündungsmarkern, wie zum Beispiel CRP oder hochsensitives CRP und so weiter, sodass GDR15 uns eigentlich einen sehr schönen Hinweis gibt, wo wir aktuell stehen. Also ich kann nur empfehlen, das mal für sich machen zu lassen. Ich habe selber auch noch nie gemacht. Ich werde es jetzt mal, weil ich nächste Woche ohnehin zur Blutabnahme bin, werde ich das jetzt einfach mal mitmachen lassen.
Ja, sehr gut. Ich habe ihn auch noch nicht messen lassen. Aber jetzt, wo du es sagst, werde ich da auch mal rangehen. So, und jetzt lass uns aber direkt noch zu den beiden anderen kommen, damit wir uns hier nicht so ganz in der Zeit verquatschen. Wir hatten ganz am Anfang noch gesprochen über ein Anti-Aging-Protein. Alpha-Kloto nennt sich das. Und das ist am Zellschutz und an der Nierenfunktion beteiligt und gibt uns auch einen Indikator dafür, für eine gesunde Alterung quasi. Und da steigen wir mal ein, Jens. Was ist Alpha-Kloto? Ich habe es schon gesagt, es ist ein Anti-Aging-Protein. Wo kommt es her? Wie kann man es messen? Wo wir gerade bei den Laborwerten waren, kannst du ja auch nächste Woche mal messen lassen, wenn du schon bei der Blutabnahme bist.
Ja klar, ich mache diese Werte, die wir jetzt heute besprechen. Das ist ja ein Panel. Das Panel werde ich dann komplett mal messen lassen. Und ja, mal schauen. Das können wir dann ja auch mal in einer der nächsten Podcast-Episoden mal besprechen. Also Kloto, um darauf zurückzukommen, Alpha-Kloto, sehr interessant, lösliches Alpha-Kloto, ist so ein bisschen der Gegenpol zu GDR15. GDR15 ist ja eher ein Marker für den Stress, für den biologischen Stress. Und Alpha-Kloto ist dann der Gegenpol, der Schutzfaktor des gesunden Alterns. Wie du gesagt hast, wird vor allem in der Niere gebildet. Und was man in Tierversuchen gesehen hat, ist ja meistens so, dass man erstmal bei Tieren bestimmte Auffälligkeiten sieht und dann einfach stärker in die Recherche geht. Das Alpha-Kloto Tiere, also die erniedrigte Werte haben, dass die schneller altern und früher Atherosklerose, Osteoporose, Hautatrophien und kognitive Defizite bekommen. Das ist auf Tierebene sehr gut untersucht. Höheres Alpha-Kloto steht mit einer verlängerten Lebensspanne in Korrelation. Und auch hier sind wir dann wieder bei interessanten Einflussfaktoren und immer bei den gleichen. Und ein ganz wichtiger Einflussfaktor ist eben die Insulin-IGF-1-Kaskade. Also Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor 1. Das ist ein Wachstumsfaktor, der durch Insulin mit angetriggert wird. Und natürlich brauchen wir Wachstum, wenn wir Muskulatur zerstört haben, dann müssen wir es wieder aufbauen. Und dann ist Insulin natürlich wichtig. Aber heute ist es so, dass eben 95% der Bevölkerung sich gar nicht belastet und trotzdem permanent Nahrung reinschaufelt, die dieses Insulinsystem triggert. Das heißt, wir haben Wachstum an Stellen, wo wir den Wachstum gar nicht haben wollen. Und das kann man unter anderem eben auch durch Kloto hier verifizieren. Kloto ist eigentlich so eine Art Resilienzmarker, während GDF15 eher so ein Alarmmarker ist. Ja, also da kann man eigentlich, wenn man diese beiden Werte hat, kann man sehr schön sehen, wie die Waage dann auf der einen oder anderen Seite durchhängt. Kloto steht für, das System ist gut geschützt.
Muss ich kurz eingreifen? Eigentlich in Anführungszeichen fast schon egal, welche Werte ich messe, wenn die Basics nicht stimmen. Sport, Ernährung, also Bewegung, Ernährung, du hast es gerade gesagt, ja, Insulin geht nach oben, ja, indem wir bewegen uns nicht und essen schlecht. Ja, wenn wir uns jetzt bewegen würden und gut essen, dann hätten wir schon, oder angemessen essen, dann hätten wir schon einiges erreicht.
Ja klar, das ist relativ einfach eigentlich, ne? Man muss eben nur umsetzen. Das ist das Schwierige.
Genau.
Und Kloto ist wahrscheinlich, ich sage wahrscheinlich, weil Kloto ist nicht so gut untersucht wie GDF15, ist wahrscheinlich ein Exerkin. Was ist ein Exerkin? Das ist eine Substanz, ein Protein, was in der Muskulatur gebildet wird, ein Signalstoff, der durch Bewegung wahrscheinlich vornehmlich produziert wird. Und dann sind wir da auch wieder an den entsprechenden Themen. Ein Booster für Kloto ist noch nicht wirklich gefunden. Also wir haben noch kein Supplement, wo wir sagen können, keine Ahnung, die Fettsäure oder das Vitamin oder wie auch immer triggert jetzt Alpha-Kloto. Danach suchen wir ja immer, damit man dann auch wieder eine Pille einnehmen kann. Aber das bräuchten wir eigentlich gar nicht, weil ein Kloto-Booster ist eigentlich klar, dass wir das durch Ausdauertraining vor allen Dingen induzieren, dass hier wieder die metabolische Gesundheit insgesamt wichtig ist. Schlaf ist ein Riesenthema. Also alle Lebensstilfaktoren, die hier reinspielen, sind auch wiederum ein Kloto-Induktor. Und ja, wir kommen einfach um diese lästige Bewegung nicht herum. Und ein anderer Faktor ist noch, das habe ich zufällig gefunden in einer Studie, die seit vielen, vielen Jahren durchgeführt wird, die NANES-Studie. Da hat sich nämlich gezeigt, dass Kloto auch durch höhere Ballaststoffspiegel oder Einnahme, Konsum besser gesagt, getriggert wird. Also mehr Kloto durch mehr Ballaststoffe. Und da hat man sich auch verschiedene Ernährungsmuster angeschaut und hat auch gesehen, dass der Healthy Eating Index, auch über den hatten wir schon mal gesprochen in einem Podcast, dass der auch mit Kloto korreliert und auch eine bessere Nierenfunktion mit einer besseren Nierenfunktion in Zusammenhang steht. Und das ist ja auch einer der Funktionen, die uns im Alter verloren gehen, die Nierenfunktion. Auch interessant, Axel, Kaffee. Kaffee erhöht Klotho und Alkohol erniedrigt Klotho. Also, Quintessenz, mehr Kaffee trinken. Ich habe nicht herausgefunden, ob es jetzt am Koffein liegt oder am Kaffee selber, also an den vielen Substanzen, die in der Kaffeebohne enthalten sind. Das Schöne ist hier an der Stelle auch wiederum, das Klotho ist kein statischer Marker, sondern wir können den morgen über Lebensstilfaktoren massivst beeinflussen. Ich weiß nicht, wie lange man dafür braucht, ja, da musste man sich jetzt nochmal eine Studienlage anschauen, aber ich gehe mal davon aus, wenn wir eine Woche schon Sport treiben, eine Woche in die Bewegung, in die Aktivität kommen, dass dann schon auch Klotho ansteigt. Und dann der letzte Faktor für heute, BDNF.
Ja, bevor wir darauf kommen, noch einmal nur zurück, was du gerade gesagt hast. Eine Woche, dann wird der Klotho-Faktor schon beeinflusst. Es geht aber nicht nur um eine Woche, genauso wie es bei Diäten eigentlich nicht um eine Woche oder um die Brigitte-Diät von 4 Wochen geht, sondern es geht halt um eine kontinuierliche Anpassung seines Lebensstils. Und dabei geht es um die kontinuierliche Bewegung. Also es reicht nicht, wenn man eine Woche lang joggen geht, eine Woche lang Krafttraining macht oder eine Woche lang sein Grifftraining macht, sondern es geht halt, wie du es eben ja auch gesagt hast, wir wollen 100 werden, wir wollen gesund alt werden und dabei geht es darum, kontinuierlich, ständig Training, Bewegung in seinen Alltag einzubauen. Darum geht's. Und genau wie bei der Ernährung, es hilft nicht, eine Woche gesund zu essen, mehr Ballaststoffe, mehr Gemüse, weniger Fleisch vielleicht, je nachdem, oder eine Woche weniger Alkohol zu trinken, sondern es geht halt um die Kontinuität, immer dran zu bleiben, ständig was für seinen Körper zu tun. So, jetzt aber letzter Faktor, BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor. Wachstumsfaktor für unsere Nervenzellen, Jens. Auch wieder ein Wachstumsfaktor.
Ja, Brain-Derived Neurotrophic Factor ich spreche schon lange darüber, ich spreche schon seit 15 Jahren in meinen Seminaren auch darüber, ist ein Marker für funktionelles Altern des Gehirns. Und zwar vor allen Dingen für einen ganz bestimmten Teil des Gehirns, nämlich den Hippocampus. Und wie wir ja auch von zum Beispiel den Büchern und auch den Podcasts bzw. YouTubes von Michael Nehls kennen, ist eben der Hippocampus eine Area im Gehirn, also ein Gebiet im Gehirn, wo Neurogenese stattfinden kann. Man hat ja sehr, sehr lange geglaubt, im Gehirn, wenn die Zellen einmal absterben, ja, nach dem Alkoholrausch, die können nicht mehr neu aufgebaut werden. Das stimmt in Bezug auf den Rest des Gehirns, das bestimmt aber nicht im Hippocampus. Im Hippocampus werden ständig neue Nervenzellen, Neuronen aufgebaut. Das ist aber abhängig von BDNF unter anderem. Und auch die Konsolidierung von neuen Lerninhalten. Wenn man also neugierig ist, neue Lerninhalte aufsaugt, dann müssen diese Lerninhalte auch konsolidiert werden, sagt man in der Fachsprache. Das heißt, die müssen abgespeichert werden. Es reicht also nicht, die Dinge nur irgendwie im Arbeitsspeicher zu haben, sondern sie müssen auch auf die Festplatte abgespeichert werden. Und dieses Abspeichern, das funktioniert eigentlich nur, wenn BDNF hoch ist. Und interessant, Axel, wenn man sich mit BDNF länger beschäftigt. Auch da kommen wir immer wieder zu den üblichen gleichen Verdächtigen. Ja? Sport, Bewegung, nüchtern Bewegung, Intervallfasten, all diese Dinge erhöhen BDNF und sind damit ein Schutzfaktor vor Depressionen, vor Cognitive Decline, also vom Abbau von Kognitionsfähigkeiten und ein großer Schutzfaktor vor Alzheimer. Höhere BDNF-Spiegel bedeuten gleich höhere Kognition, höhere Stressresilienz und am Ende auch geringere Mortalität. Lass mich noch zwei Sätze zu Ende sagen. BDNF können wir steigern durch Ausdauer, durch High-Intervall, durch HIIT-Training, also
High-Intensity Interval Training.
High-Intensity-Intervalltraining, durch Lernen, jeden Tag dazulernen. Willig sein, überhaupt lernen zu wollen. Soziale Interaktion, auch sehr wichtig für Longevity, wissen wir aus den Blue Zones, wie wichtig also Sozialkontakte sind. Intervallfasten. Und die Gegenspieler von BDNF sind dann wieder auch die üblichen Verdächtigen: chronischer Stress, Schlafmangel, Inaktivität und hochverarbeitete Lebensmittel. Und BDNF ist von den drei Faktoren, die wir besprochen haben, von den drei Markern, der, der am schnellsten beeinflussbar ist. Also morgen anfangen mit dem Spaziergang, morgen anfangen mit dem Treppenlaufen und BDNF steigt an. Und was ich in dem Zusammenhang interessant finde, weil ich habe ja Axel gerade ein Buch geschrieben über den Darm, dass bei einer Dysbiose, wenn du also eine Darmstörung hast, ich will das jetzt nicht näher ausbreiten, aber bei einer Dysbiose sinkt auch BDNF und bei einem gesunden Darm ist der BDNF-Spiegel hoch. Das heißt auch hier wichtig, dass wir immer systemisch denken, dass wir also nicht nur mehr uns bewegen, sondern auch, dass wir auf die Darmgesundheit achten und die anderen Lebensstilfaktoren berücksichtigen, die ich alle in meinem Buch Gesund in 4 Tagen ausgebreitet habe und erklärt habe.
Das Buch haben wir ja schon besprochen des Öfteren und da gibt es auch einen interessanten Podcast von uns dazu. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Als Ergänzung noch, weil wir das eben auch schon angesprochen haben, was ich aber ganz wichtig finde, auch weil du den Hippocampus angesprochen hast und die Abspeicherung, das läuft natürlich alles über Nacht. Du hast eben angesprochen, die hippocampale Neurogenese, das findet alles nachts im Schlaf statt. Da wird der Hippocampus, quasi der Arbeitsspeicher, wird wieder leergeräumt und wie du es gesagt hast, in die Festplatte gespeichert. Und deshalb bitte auch an euren Schlaf denken, weil viele vernachlässigen das einfach. Einfach mal reinschauen. Wir haben auch zu Schlaf schon mal die eine oder andere Folge gemacht. Die Horvath-Uhren, einfach mal schauen, zwischen 7 und 9 Stunden Schlaf sollten es dann doch schon sein. Viele sagen, ja, ich brauche nur 3 oder 4 Stunden Schlaf, ich kann nachts durcharbeiten. Das ist aber nicht so, sondern die ganzen Faktoren, die wir angesprochen haben, die werden auch dadurch beeinflusst, wenn man keinen guten und ausreichenden Schlaf hat.
Lass uns das nochmal kurz zusammenfassen, weil das war doch jetzt eine Menge Di Information. Ich wollte noch kurz ergänzen, die Spiegel von BDNF, die man im Serum misst. Ja? Wir messen halt im Serum, also Teil des Blutes, und dann fragen wir uns, ist denn jetzt BDNF, korreliert das eben mit dem Gehirn? Und da kann man tatsächlich sagen, BDNF im Serum spiegelt 1:1 die Situation auch im Gehirn wieder. Von daher macht es wirklich Sinn, das auch mal zu messen. Und ich will das nochmal kurz zusammenfassen. Also GDF15. Und da könnte man jetzt auch noch das CRP, also diesen Entzündungswert, und man könnte auch noch entzündliche Zytokine wie Interleukin 6 mit reinnehmen. Das zeigt uns Damage an. Also Stress, Abbau, Degeneration. Während Klotho und auch Adiponektin zum Beispiel eher Resilienzmarker sind, also Schutzmarker. Das zeigt sozusagen die andere Seite der Waage an. Und bei BDNF, was wir gerade besprochen haben, aber auch bei VO2 Max, auch bei Griffkraft, diese Dinge, das zeigt uns eher die Leistungsfähigkeit an, also die Funktion, die Leistungsfähigkeit. Und wenn wir es dann auch noch ganz genau wissen wollen, wie unsere epigenetischen Uhren funktionieren, da gibt es in Deutschland einen Test, der so in die Richtung Goldstandard geht. Das ist dann der APH-Test. Und der APH-Test, der misst vor allen Dingen über eine Uhr, die heißt Dunedin Pace, misst, wie schnell man altert. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Marker. Also wenn man neben diesem Laborpanel, was ich jetzt oder was wir beide heute besprochen haben, wenn man dann auch noch zusätzlich einen Marker nehmen wollte, kostet 168 €, dann würde man eben auch noch über den Speichel messen, wie schnell eigentlich meine Uhren sozusagen ablaufen. Ja, und wir wollen ja, dass die Uhren eigentlich langsam ablaufen, dass wir auch mit 90 immer noch diesen Podcast machen und dann zusammen noch auf dem Golfplatz stehen. Wenn vielleicht Tennis nicht mehr möglich, dann müssen wir halt zum Golf gehen, ja.
Ja, obwohl Tennis ist ja auch möglich. Wir hatten ja schon mal letztens ein Video gesehen von den Weltmeisterschaften der Ü100. Jens, da sehe ich dich auch dann in einiger Zeit.
Das Teilnehmerfeld ist natürlich dann nicht mehr besonders groß.
Ja,
Ja?
das ist so. Aber wenn viele Leute unseren Podcast hören, vielleicht wird es dann größer. So, das war's dann aber für heute. Danke dir, Jens, für die Zusammenfassung nochmal und für die ausführliche Recherche wieder. Die drei interessanten Marker, die wir heute besprochen haben. Für euch da draußen auch vielen Dank an euch wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Montag, würde ich sagen. Macht's gut und bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao und tschüss.
Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.